ARD.
HR Info Kultur.
Mit Christoph Schäffer. Unsere gebaute Umwelt, die Architektur, die Anlage unserer Städte, ist auch Ausdruck von gesellschaftlichen Werten. Die Demonstration von Macht, die Verbundenheit mit bestimmten Traditionen, aber auch Transparenz, Offenheit und Vielfalt können sich in der Gestaltung von Gebäuden ausdrücken. Kein Wunder also, dass in Zeiten des Kulturkampfs gerade über Architektur wieder heftig gestritten wird. Immer mehr gerät dabei die Moderne unter Druck von rechts außen. Und immer öfter wird die akribische Rekonstruktion historischer Gebäude zum Medium rückwärtsgewandter Gesellschaftsbilder. Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam und des Berliner Schlosses sind die prominentesten Beispiele dafür. Bauen am Nationalen Haus nennt das der Architekt und Publizist Philipp Oswald in seinem Buch über Architektur als Identitätspolitik. Dazu gleich ein Gespräch mit ihm. Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar, Dessau und Bernau gehören zum Weltkulturerbe. Denn, so heißt es bei der UNESCO, das Bauhaus revolutionierte als Hochschule für Gestaltung weltweit das künstlerische und architektonische Denken und Arbeiten. 2019 wurde der 100. Jahrestag der Bauhausgründung groß gefeiert. Im kommenden Jahr gibt es ein weiteres Jubiläum, denn 1925 zog das Bauhaus aus Weimar nach Dessau um, vertrieben von einer rechtsgerichteten Regierung in Thüringen, die sich auch auf Nazis stützte. Heute sieht sich das Bauhaus wieder mit Anfeindungen von rechts außen konfrontiert. Die AfD bläst im Landtag von Sachsen-Anhalt zum Kulturkampf gegen das Bauhaus, zum Teil mit den Argumenten von vor 100 Jahren. Meinhard Michael und Juliane Ort berichten.
1919 wurde das Bauhaus in Weimar gegründet. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg sollten Ästhetik, Kunst und Schönheit die Lebenswirklichkeit der Menschen verbessern. Architektur und Design erschwinglich für alle, auch mit Hilfe von industrieller Fertigung. Das Bauhaus wurde eine Weltmarke der Moderne. Einen Irrtum der Moderne sieht dagegen die AfD in Sachsen-Anhalt. In einem Antrag im Landtag ist von Bausünden und fragwürdigen Werten die Rede. Das Bauhaus hätte eine globalistische Uniformität erzeugt. Der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider.
Leitidee des Bauhauses war der Bruch mit allen existierenden Bautraditionen, die Abwendung vom Handwerk, die industrielle Fertigung von Bauteilen und damit verbunden das sogenannte modularisierte Bauen, also die Zusammensetzung von Häusern aus Fertigteilen.
Das Bauhaus kontra Handwerk und Tradition? Stimmt nicht, sagt Anke Blüm vom Bauhausmuseum in Weimar.
Das Bauhaus war angetreten damit, dass jeder Bauhausstudent ein Handwerk lernen sollte. Man hat also im Gegenteil das Handwerk sehr hochgehalten. Und auch noch in Dessau hat es eine große Rolle gespielt, selbst wenn man hier stärker die Zusammenarbeit mit der Industrie befördert hat.
Ziel des Bauhauses war, Handwerk, Kunst und Technik zu vereinen. Anders als es die AfD in ihrem Antrag behauptet. Auch die darin geforderte kritische Auseinandersetzung mit dem Bauhaus gibt es schon. Großsiedlungen wie die Gropiusstadt in Berlin sind längst als problematisch erkannt worden. Aber der Antrag zielt auf Grundsätzliches. Das Bauhaus sei ideologisch gewesen und feindlich gegenüber Heimat und Tradition. Der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider.
Die Entortung des Menschen war erklärtes Programm und ebenso die Aufhebung von Individualität in einer amorphen Masse.
Philipp Oswald, ehemaliger Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau, hat angesichts solcher Worte ein Déjà-vu.
Dass rechtsradikale Kreise sich da positionieren, ist erstmal nicht überraschend. Das Bauhaus war für Rechtsradikale schon in der Weimarer Republik ein rotes Tuch von Anfang an. Das zieht sich durch bis zur Schließung.
7 Jahre waren es, bis das Bauhaus auch aus Dessau vertrieben wurde. Zurück blieb das Gebäude. Die Nationalsozialisten versprachen im Wahlkampf 1931, es abzureißen, erinnert Anke Blüm vom Bauhausmuseum Weimar.
Das ist nun nicht passiert, sondern es sind sofort Nazi-Institutionen eingezogen und haben die hellen, schönen neuen Räumlichkeiten sehr zu schätzen gewusst.
Als Alternative zum Irrweg der Moderne des Bauhauses propagiert die AfD ältere Vorbilder. Statt heller Räume und Flachdach beschauliche Architektur und Giebeldach. Genauso positionierte sich schon die NSDAP im Dächerkrieg, erinnert sich Anke Blüm.
In jedem Haus ein Steildach wurde propagiert und das verband man mit Gemütlichkeit und Behaglichkeit.
Die AfD diffamiert das Bauhaus als linksmodernes Feindbild. Ihr Antrag fand im Landtag keine Mehrheit. Aber das Bauhaus scheint auch heute wieder ein Mittel im politischen Kampf zu sein.
Angriff auf die Moderne. Immer öfter wird die Architektur zum Streitfall im Kulturkampf. Der langjährige Direktor der Stiftung Bauhaus Dessau, Philipp Oswald, wir haben ihn gerade im Beitrag schon gehört, hat darüber ein Buch geschrieben. Bauen am nationalen Haus, Architektur als Identitätspolitik, so heißt es. Der Architekt und Professor an der Uni Kassel beleuchtet darin die Strategien der extremen Rechten, über fragwürdige Rekonstruktionsprojekte von historischen Gebäuden Anschluss an die politische Mitte zu finden. Ich habe mit Philipp Oswald darüber gesprochen und ihn gefragt, warum sich Rechtsextreme und die sogenannte neue Rechte so sehr für Architektur interessieren.
Ja, Architektur ist ja eine sehr öffentliche Kunst. Also wir sind alle im Stadtraum damit konfrontiert, täglich. Und insofern ist sie sehr kommunikativ, sehr präsent. Für die rechtsradikalen Parteien ist es natürlich ein Punkt, wo sie mit ihrem Kulturkampf ansetzen. Also man sieht ja an den Agieren der AfD, so ein Themenbereich sind für sie die Theater, gerade im ländlichen Raum. Und zum anderen ist es die Architektur, weil sie halt so öffentlich präsent ist.
Was geht es denen dabei genau? Also hier war es ja jetzt in Sachsen-Anhalt zunächst mal eine Attacke gegen das Bauhaus, was sozusagen auch als Attacke gegen die Moderne insgesamt verstanden werden kann. Aber welche Inhalte wollen Rechte, extreme Rechte, neue Rechte mit diesen Kulturkampfinitiativen durchsetzen?
Naja, das ist wie vieles bei dem Rechtsradikalismus nicht völlig neu. Es gab schon in der Weimarer Zeit, also in den 1920er Jahren, einen sehr harten Kulturkampf zwischen Rechten und Linken, zwischen Modernisten und Konservativen. Es gab in Berlin den sogenannten Zehlendorfer Dächerstreit und die Modernisten behaupteten, nur das flache Dach ist funktional. Die konservativen völkischen Kräfte behaupteten, nur das Satteldach entspricht dem deutschen Volke. Das ist das, was jetzt wiederkehrt in einer absurden Weise, und zwar vor allem in dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Also dass alles, was modern ist, gebasht wird, kritisiert wird in einer totalen, pauschalen Attacke. Und dann wird gerufen nach den Rekonstruktionen historischer Bauten oder eben halt nach dem Heimatschutzstil. Natürlich, es gibt eine lange Debatte über moderne Architektur. Seit den 1960er Jahren lag dann auch die Nachkriegsmoderne vielfach der Kritik. Die Architektur hat sich weiterentwickelt. Wir hatten dann die Postmoderne und so weiter. Natürlich gibt es moderne Bauten, die gescheitert sind und moderne Bauten, die sich großartiger Sympathie erfreuen. Es ist nicht eine Frage des Architekturstils, ob etwas jetzt erfolgreich ist oder nicht. Das kann man genauso auch für die konservativen Bauten sagen, dass es da tolle Sachen gibt und schlechte. Diese Stilpluralität gehört zu einer modernen, liberalen Gesellschaft. Das heißt natürlich, dass man weder den einen noch den anderen Stil sozusagen pauschal verurteilen sollte. Und das ist aber das genau, was die AfD und andere rechtsradikale Kräfte machen.
Sie haben jetzt in Ihrem Buch Bauen am Nationalen Haus verschiedene Projekte der Rekonstruktion von historischen Bauwerken unter die Lupe genommen, vor allem zwei symbolisch aufgeladene und politisch umstrittene Projekte, nämlich das Berliner Schloss und die Garnisonkirche in Potsdam. Warum haben Sie gerade hier so stark sich engagiert, auch mit Recherchen, die in diesem Buch eigentlich spannend wie ein Krimi zu lesen sind, wer alles dahinter steckt und mit welcher Ideologie das auch vorangetrieben wurde?
Das Gefährliche an diesen Diskursen ist, dass den rechtsradikalen Kräften es gelingt, mit manchen ihrer Themen Anschluss an die gesellschaftliche Mitte zu finden. Und es gibt natürlich breitere Kreise in der Öffentlichkeit, ich würde jetzt nicht sagen mehrheitlich, aber es gibt natürlich eine Resonanz in der Öffentlichkeit, die eher irgendwie nostalgisch veranlagt sind, traditionelle Architekturstile mögen, traditionelle Bauten mögen. Das ist ja auch völlig legitim. Die Schwierigkeit, dass es diese Themen genutzt werden, um identitäre Setzungen zu machen.
Das haben wir sehr explizit beim Berliner Schloss und der Garnisonkirche, wobei die Garnisonkirche Potsdam zwar das weniger bekannte, aber eigentlich das viel radikalere Beispiel ist. Und es ist erstmal nichts dagegen zu sagen, dass man historische Bauten rekonstruiert. Das hat man in der Architekturgeschichte immer gemacht. Es ist aber dann, wird es zu einem Problem, wenn das identitäre Setzungen werden, zu denen, die sozusagen als Symbole gelten, dass das eigentlich die Essenz des Deutschen, des Nationalen, unserer Geschichte wären. Und das ist, was man an beiden Bauten nachvollziehen kann und warum das Mitwirken rechtsradikaler Kräfte, wie gesagt, bei der Garnisonskirche viel massiver, weil der ganze Ausgangspunkt des Projektes kam von einem rechtsextremen Bundeswehroffizier und seinen Getreuen, der das über Jahrzehnte vorangetrieben hat, weil sie darin die Chance sahen, sozusagen eine Nationalsymbolik zu etablieren, die sich eigentlich gegen Grundideen unserer freiheitlichen Gesellschaft richten, aber eben halt für ihre Werte stehen.
Wenn wir die Garnisonkirche nochmal anschauen, dann ist die ja auch mit historischen Ereignissen verbunden. Die war in den 20er Jahren, wie Sie in Ihrem Buch zeigen, Treffpunkt schon von rechten Kräften. Sie war dann im März 1933 der Ort, an dem der Tag von Potsdam begangen wurde, mit dem man quasi Hitler auch symbolisch in eine preußische Traditionslinie eingeordnet hat. Das alles ist Teil von rechtsextremen Narrativen. Wie konnte es dann sein, dass die gesellschaftliche Mitte oder jetzt im Fall der Garnisonkirche sogar die evangelische Kirche sich sehr engagiert hat für diesen Wiederaufbau in dem Kontext, in dem das ja auch ganz offen von den Initiatoren ursprünglich thematisiert worden ist, also wo man diese rechte Tradition des Gebäudes ja ganz bewusst auch thematisiert hat?
Auf eine Art muss ich antworten, ich verstehe es nicht. Also mir ist es bis heute unbegreiflich. Und ich kann es nochmal sagen, pointiert festhalten. Zum Tag der Wiedervereinigung im Oktober 1990 hat der Veteranenverein der Waffen-SS, die HIAG, die Garnisonkirche kommentarlos auf das Cover ihrer Zeitschrift genommen. Das zeigt eigentlich, wie in diesen Kreisen dieses bauliche Symbol benutzt wird. Und ist insofern für mich komplett unverständlich, wie man diesen Irrsinn betreiben kann, dieses Gebäude originalgetreu rekonstruieren zu wollen und es tatsächlich auch zu tun. Dass es dazu kommt, ist dem Umstand geschuldet, dass diese Rekonstruktionsdiskurse oft die politische Ebene ausblenden und man sagt, dass es geht um Stadtreparatur, es geht um die Schönheit der Architektur. Im Fall der Garnisonkirche, es geht auch noch um sozusagen eigentlich eine Rechristianisierung. Die DDR hat ja sozusagen die Kirche marginalisiert und es geht jetzt darum, wieder christlichen Glauben ins Land zu bringen. Also das war auch ein wichtiges Motiv, also sozusagen so eine Art innere Mission. Und man hat die Ebene, dass es ein nationalistisches Symbol ist, von einer ziemlichen Sprengkraft von einer sehr problematischen Traditionslinie preußisch-deutscher Geschichte. Das hat man weitestgehend übergangen. Man hat dann immer gesagt, ja, der Tag von Potsdam, ein Missbrauch. Das war eine Stunde nur. Die Kirche steht eigentlich für ganz andere Werte, was historisch nicht der Fall ist, weil auch die Kolonialkriege dort gefeiert worden ist, der Völkermord an den Herero und Nama. Aber man kann noch weiter zurückgehen in die Geschichte. Die preußischen Truppen aus Potsdam haben auch die Revolution 1848 in Berlin niedergeschlagen und so weiter. Und das wurde immer von der Kirche gesegnet. Es war die Einheit von Kirche, Monarchie und Militär. Dafür stand diese Kirche. Und das ist eine sehr toxische Mischung gewesen, die sehr früher eben halt schon im 19. Jahrhundert völkisches Gedankengut legitimiert hat, religiös legitimiert hat. Und in diese Fußstapfen sollte man nicht treten. Und da ist halt sehr gefährlich, wenn es halt unter diesen Schönheitsdiskursen diese politischen Inhalte dann implementiert werden.
Wir haben ja was Ähnliches in Frankfurt auch erlebt mit dem Rekonstruieren oder Neubauen der Altstadt, was ja zumindest im politischen Diskurs eigentlich lange ausgeschlossen wurde, bis dann vom rechten Rand eigentlich des politischen Spektrums in Frankfurt diese Initiative kam, die plötzlich fast alle Parteien mitgetragen haben. Ist dahinter vielleicht auch einfach so ein Unbehagen an der Art und Weise, wie in der Nachkriegszeit unsere Städte modern wieder aufgebaut worden sind, wo man das Gefühl hat, man möchte eigentlich nochmal Identifikationsorte schaffen, Orte schaffen, die auch Bezüge zur Geschichte herstellen, die man positiv werten kann. Sind das nicht sozusagen auch verständliche Impulse, die dazukommen, solche Initiativen zu unterstützen?
Das ist ja legitim. Das Bedürfnis zu sagen, ich will in der gebauten Umwelt auch Anker haben für mein Selbstverständnis, für mein Geschichtsverständnis, für mein Gesellschaftsverständnis. Das ist ja erstmal ein Bestreben, was nachvollziehbar ist und was es auch nicht zu diskreditieren gilt. Der Pfeil in Frankfurt ist ein anderer als in Berlin und Potsdam. Das sind ja Symbolbauten für Nationen. Das ist die Frankfurter Altstadt nicht. Es gibt allerdings schon auch so ein identitäres Element, dass man so ein bisschen sagt, okay, das ist der Ursprung von Frankfurt, das ist die Keimzelle von Frankfurt. Insofern gibt es da schon auch ein Identitätsversprechen. Was mich so irritiert, ist diese Art auch dieser Ideologisierung dieses Heimatbegriffes. Parallel zur Altstadt wurde das Europaviertel gebaut, ja, auf dem ehemaligen Güterbahnhof. Ein Stadtteil für 10.000 Menschen, die dort arbeiten und wohnen. Das hat niemanden interessiert. Das hat die Stadtpolitik nicht interessiert, das hat die Medien nicht interessiert. Es ist ein Stadtteil entstanden von einer minderwertigen Qualität, was die Architektur und den Städtebau betrifft, der sehr überteuert ist, aber der den Lebensalltag von Zehntausenden von Menschen ist. Und ich kann eine Politik und auch eine Medienlandschaft nicht verstehen, die dafür kein Interesse haben und völlig hypnotisiert auf dieser Altstadt starren, wo wir von 30, 35 Häusern für 80 Wohnungen sprechen. Da wohnen vielleicht 200 Menschen. Das ist auch nicht Alltag. Das eignet sich nicht als Vorbild für einen Städtebau. Das hat in damaligen Preisen schon 15.000 Euro den Quadratmeter gekostet. Das würde heute wahrscheinlich 25.000 Euro. Das kann sich keiner leisten. Da ist unglaublich viel Steuergeld hingegangen. Man hat einen riesen Zirkus darum gemacht, um diese paar Häuser herzustellen. Und dann entsteht ein ganzer Stadtteil ohne diese Aufmerksamkeit. Und das ist halt, was ich meine, das ist eine Ideologisierung des Heimatbegriffs, weil Heimat ist ja eigentlich erstmal das, wo die Leute ihren Alltag verbringen, wo sie aufgewachsen sind, womit sie ihr Leben verbinden. Und das, finde ich, den Anspruch sollten wir als Gesellschaft haben, diese Orte des Alltags sinnvoll zu gestalten. Und ich kann auf diese symbolischen Gesten verzichten.
Sagt der Architekt und Publizist Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie und Entwurf an der Uni Kassel. Sein Buch Bauen am Nationalen Haus, Architektur als Identitätspolitik, ist im Verlag Berenberg erschienen. Welch drastische Formen der Kulturkampf annehmen kann, wenn Rechtsextreme tatsächlich Verantwortung für die Kulturpolitik tragen, kann man derzeit unter anderem in der Slowakei beobachten. Da regiert der nationalpopulistische Premier Robert Fico in einer Koalition mit der ultrarechten slowakischen Nationalpartei SNS. Der gehört auch die amtierende Kulturministerin Martina Šimkovičová an, die mit massiven Eingriffen dafür sorgen will, dass Kultur in Zukunft nur noch unterhalten und vermeintlich traditionelle slowakische Werte repräsentieren soll. Erfolgreiche Kulturmanager wurden entlassen und durch linientreue Laien ersetzt, Fördergelder und Aufführungen gestrichen. Doch die Kulturszene wehrt sich mit einem Kulturstreik in der ganzen Slowakei. Marianne Allweis über den Widerstand gegen die Cancel Culture von rechts.
Zum ersten Mal wurde eine Inszenierung abgesagt. Mondstein heißt das Stück aus Tschechien. Am Montagabend sollte es aufgeführt werden im Schauspielhaus des slowakischen Nationaltheaters. Doch die neue Generaldirektorin Susanna Tjapákova verweigerte die letzte Unterschrift. Der regierungstreuen Marketingmanagerin kam der Kooperationsvertrag angeblich zu kurzfristig. Ich glaube wirklich nicht, dass das der einzige Grund war, warum wir nicht zum Festival fahren dürfen, sagt Anna Maršová vom Prager Studio Hrdinu. Wir waren seit dem Frühjahr in Kontakt. Alles war vorbereitet. Das Stück basiert auf einem Roman des preisgekrönten isländischen Autors Sjón, bekannt geworden für seine Songtexte für Björk. Im Zentrum steht ein Außenseiter, der sein Anderssein akzeptiert, auch in sexueller Hinsicht. Für den slowakischen Festivalleiter ist die Absage eine Kampfansage an die queere Bewegung und eindeutig Zensur. Auch der Spielzeitauftakt des Nationaltheaters in Bratislava wäre beinahe ausgefallen. Das Haus vereint Schauspiel, Oper und Ballett. Im August hatte die rechtsnationale Kulturministerin Martina Šimkovičová den erfolgreichen Direktor Matěj Drlička entlassen. Die Premiere von Janáčeks Oper Das schlaue Füchslein war noch unter seiner Leitung entstanden. Bekannte Beteiligte wie die Sopranistin Adriana Kučerová, Lebenspartnerin von Drlička, wollten sich zurückziehen. Das schlaue Füchslein ist ein Manifest der Freiheit. Freiheit, die die Kultur in der Slowakei gerade Schritt für Schritt verliert. Daher habe ich beschlossen, weiterzumachen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser starken Geschichte, mit dieser wunderbaren Musik und mit unserem Gesang mehr erreichen als mit Schweigen. Vor der Premiere richtete auch die Regisseurin Slava Daubnerova offene Worte ans Publikum. Die Kulturministerin behauptet, die Menschen wollten sich vergnügen. Ich bin aber nicht in die Slowakei zurückgekehrt, um Menschen nur zu vergnügen. Ich will Kunst machen, die nicht die Augen verschließt vor der Realität. Ähnliche Ansprachen sind in diesen Tagen oft zu hören, vor Lesungen oder Ausstellungseröffnungen. Sie sind Teil eines Warnstreiks der Kultur, organisiert von der Plattform Offene Kultur, zu der sich hunderte Kulturorganisationen und Einzelpersonen im ganzen Land zusammengeschlossen haben. Sie fordern den Rücktritt der Kulturministerin und das Ende von politischen Eingriffen.
Die Slowakei kommt nicht zur Ruhe. Es gibt viel Aufruhr, es gibt eine Art Aufbruchstimmung. Also es wird ein heißer Herbst,
sagt der slowakische Schriftsteller Michal Worecki.
Man sammelt Spenden, man protestiert, man druckt Plakate. Es ist eine überregional sehr sichtbare Initiative. Die braucht, glaube ich, aber Ergebnisse. Der Frust ist auch groß.
Das Kulturministerium ignoriert bisher alle Initiativen und lehnt Gespräche ab.
Marianne Allweis über den Kampf der slowakischen Kulturszene um ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Wehret den Anfängen, nie wieder. Das waren die Parolen, mit denen wir immer gewarnt wurden vor einer Rückkehr des Faschismus. Doch ist es nicht längst zu spät dafür? Wir ahnen, nie wieder ist jetzt. Um aus den propagandistischen Erfolgen der Nationalsozialisten wirklich Lehren ziehen zu können, untersucht ein Forschungsprojekt an der Frankfurter Goethe-Universität jetzt die Reden von Adolf Hitler. Wie erschreckend aktuell diese Forschung ist, zeigt der Beitrag von Jan Tussing.
Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg.
Am 30. Januar 1939 hält Adolf Hitler eine Rede, in der er von der Vernichtung der jüdischen Rasse spricht.
Sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Das ist die sogenannte Prophezeiung Hitlers von der Vernichtung der europäischen Juden.
Dr. Muriel Favre forscht an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die Historikerin analysiert die fast 800 zum Teil unbekannten Reden Adolf Hitlers, von denen rund 350 auf Schellackplatten gepresst wurden und im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt und Berlin schlummern.
Kann man in seinen Reden eine Entwicklung feststellen, die zu dieser Behauptung, zu dieser sogenannten Prophezeiung am 30. Januar 1939 führt?
Seit knapp einem Jahr untersucht ein Zusammenschluss aus vier deutschen Forschungseinrichtungen alle Reden Hitlers. Zum ersten Mal werden unter dem Titel Edition Hitlerreden 33 bis 45 alle Reden als Text und Ton editiert. Denn die einzig bislang verfügbare Edition von Hitlers Reden aus dem Jahr 1962 bildet nur einen kleinen Ausschnitt ab. Christoph Cornelissen leitet das Forschungsprojekt an der Goethe-Universität in Frankfurt. Der Professor für neueste Geschichte attestiert Hitler eine große Redebegabung.
Hitler war ein fähiger Redner in dem Sinne, dass er Argumente vorgetragen hat, die sein Publikum für sich eingenommen hat.
Ziel des Forschungsprojekts ist es, alle Texte und Audioüberlieferungen in einer zuverlässigen Form nutzbar zu machen. Denn Hitler hat sich oft nicht an seine geschriebenen Reden gehalten, sondern frei improvisiert. Er verstand es, sein Publikum für sich einzunehmen und vor allem in großen Sälen kam er regelrecht in Fahrt, fing oft erst leise an und ging zum Schluss in ein schneidendes Bellen über.
Das sind nicht die wertvollen Elemente einer Nation. Die wertvollen sind die, die da sind. Die Arbeit und die Schatten und nicht diese internationalen Zigeuner.
Muriel Favre sieht in Hitlers Reden von 1933 bis 1945 eine interessante und auch erschreckende Entwicklung. Während der Diktator 1933 kurz nach seiner Machtergreifung das Wort Jude in seinen Reden gar nicht erwähnt, spricht er nur 6 Jahre später bereits von deren Vernichtung. Die Historikerin stellt fest, dass Hitlers Taktik ein bewusster Tabubruch war. Das Unsagbare wird plötzlich sagbar und schließlich auch vorstellbar. Rechtsextreme Politiker in Deutschland kopieren diese Taktik der Nazis, sagt Professor Christoph Kornelissen.
Es ist ein langer Prozess, der zur Entgrenzung sprachlicher Möglichkeiten geführt hat, der systematisch, wie gerade zu Recht festgestellt worden ist, mittlerweile genutzt wird von Rechtsextremen, aber bis weit in die Kreise der AfD hinein, um das verächtliche Machen der Institutionen der Bundesrepublik mit voranzutreiben.
Sie können Deutschland nicht gut regieren und Sie wollen es nicht. Sie richten es zugrunde. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil Sie Ihr eigenes Land, weil Sie Deutschland hassen. Diese Regierung hasst Deutschland.
Treten AfD-Politikerinnen wie Alice Weidel in die Fußstapfen der Nationalsozialisten? Laut Kornelissen versuchen Rechtsextreme, die notwendigen Pfeiler unserer Demokratie abzuwerten. Gerichte, die Presse, Parlamente und Parteien werden systematisch diskreditiert. Das gelinge durch sprachliche Entgleisungen mit Worten wie Staatsfunk, Lügenpresse oder völkisch. Mit dem Erstarken der AfD in den Parlamenten ändere sich das politische Vokabular.
Ich habe mich immer dagegen verwahrt, dass man den Charakter eines Volkes nach den Emigranten beurteilen will.
Am Ende des 7 Jahre umfassenden Forschungsprojekts steht eine Edition aller 800 geschriebenen und gehaltenen Reden Hitlers. Eine wissenschaftliche Mammutaufgabe, die hoffentlich dabei helfen wird, Faschisten frühzeitig zu entlarven.
Das sind nicht die wertvollen Elemente einer Nation. Die wertvollen sind die, die da sind. Die Arbeit und die Schaffen. Und nicht diese internationalen Zigeuner.
Edition Hitlerreden 1933 bis 1945. So heißt das Forschungsprojekt an der Frankfurter Uni. Jan Tussing berichtete. Angriff auf die Moderne, der Kulturkampf von rechts, das war unser Thema. In HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.